Wenn wir darauf schauen, Anfang der 80er Jahre, 1980, da war ja Polen in einer sehr wirtschaftlich misslichen Lage. Es fand eine Hungerkrise statt. Und aus der DDR gab es da auch Solidarität in Form, dass man den polnischen Nachbarn da auch ja, Hilfspakete geschickt hat. Aber auf der anderen Seite galt Polen in der DDR dann auch nicht nur als armes Land, sondern auch, ja, hat man da immer nicht so viel Gutes darüber jetzt rückblickend gehört, wie man damals auf Polen geblickt hat. Wie würden Sie denn damals das Verhältnis der DDR-Bürger zu Polen in dieser Zeit beschreiben, noch bevor es genau diesen Umbruch in Polen gab?
Die deutsch-polnischen Beziehungen sind ja durch die Jahrhunderte hinweg immer schon sehr komplex und sehr schwierig gewesen. Es hat viele negative Ereignisse gegeben, insbesondere im 20. Jahrhundert natürlich der Überfall der Hitlerwehrmacht auf Polen, die ganze Vernichtungspolitik, die fürchterlichen Ereignisse, die die polnische Bevölkerung erleben musste. Das ist das auf der einen Seite. Also ich denke, wir haben eine ganze Menge auch an unverarbeiteten Traumata auch auf der deutschen Seite gehabt, so eine Mischung aus schlechtem Gewissen, soweit man das so sagen kann. Das, was sich dann aber auch vermischte mit anderen alten Klischees von der sogenannten polnischen Wirtschaft. Also die Polen haben Probleme, wirtschaftlich gesehen, sozial gesehen, aber sie sind letztlich selber schuld daran, weil sie nicht den guten deutschen Stil drauf haben. Das ist jetzt mal so ganz pauschal gesagt. Die Bevölkerung in der DDR war in ihrem Verhalten oder in ihren Einstellungen gegenüber der polnischen Bevölkerung sicherlich nicht einheitlich. Wir haben da die oppositionellen Kreise in der DDR, die schon seit Jahren manchmal mit sehnsüchtigem Blick darauf schauten, was in der Tschechoslowakei, was in Polen an Reformwillen vorhanden war, der sich auch installieren konnte. Also es gab in Polen eine ganze Reihe von polnischen Oppositionskreisen, die gut untereinander vernetzt waren. Also etwas, was sich die DDR-Opposition wirklich auch gewünscht hätte, dass sie so etwas aufbauen konnte. Dann haben wir die Bevölkerung der DDR, die mehr so in der Grenznähe zu Polen lebte. Dort, soweit man das aus den Stasi-Unterlagen zumindest herauslesen kann, die ja so Meinungsberichte, Stimmungsberichte sammelten, dort waren häufig, sagen wir mal, kritische bis wirklich auch feindselige Haltungen. Da gab es dann Gerüchte, dass die Polen rüberkämen und die DDR-Geschäfte leer kauften, sodass die DDR-Bürger selber eben zurückstehen müssten. Also da baute sich einiges an Negativspannung auf. Einheitlich war die Haltung hingegen in der DDR-Führung, in der SED-Führung und insbesondere ihrer Geheimpolizei, der Stadtsicherheit. Für die war das, was in Polen an Reformströmungen ablief, insbesondere dann eben in dem großen Reformsommer 1980, war es eine Gefahr für die eigene Herrschaft. Also Mielke hat damals selber gesagt, das, was da abläuft, ist eine Lebensfrage für die DDR und er meinte Überlebensfrage. Also für die Staatsführung, Parteiführung in der DDR gab es also eine ganz klare Haltung, das, was in Polen geschah, musste unbedingt in der DDR verhindert werden. Also Sie sehen, es ist ein ziemlich spannungsreiches und vielschichtiges Bild, was diese Einstellung DDR gegenüber Polen betrifft.
Wenn wir uns jetzt genau dieses Reformjahr, dieses große Reformjahr in Polen 1980 genauer anschauen, dann sind das ja die Ereignisse in Danzig im August 1980, die da eine große Wende auch für die Bevölkerung in Polen herbeiführten, als eben das Danziger Abkommen unterzeichnet wurde und sich danach die Solidarność gründen konnte. Mhm. Wie reagierten denn die Bürger und Bürgerinnen in der DDR auf diese Ereignisse, als sie davon hörte? Man könnte ja meinen, hätte da vielleicht so ein Funke überspringen können. Mhm.
Also ich würde mal sagen, es gab jetzt, es ist wirklich eine etwas grobe Einteilung, aber es gab für diejenigen, die der DDR gegenüber, dem SED-Regime gegenüber kritisch standen, denen gab das Mut. Also die haben wirklich Mut geschöpft, dass es möglich ist, Reformen durchzukämpfen. Und sie haben gehofft, dass sie dieser Reformfunke auch auf die DDR überspringen könnte. Genau das, was die SED natürlich und die Stasi am meisten befürchteten. Dann gab es aber auch breite Kreise in der Bevölkerung, die das jetzt nicht unbedingt antipolnisch betrachteten, aber die Angst hatten, dass sich das zuspitzen könnte, dass es gar einen Krieg geben könnte zwischen Ost und West. Man darf ja nicht vergessen, es gab ja in den Jahrzehnten zuvor schon eine Reihe von Aufständen, von Revolten im Ostblock, die zum Teil mit militärischen Interventionen unter sowjetischer Führung niedergeschlagen worden waren. Und diese Bilder, diese Erfahrungen hatten eine Reihe von DDR-Bewohnern noch im Kopf. Also diese Angst ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass da hätte etwas passieren können. Und Honecker war diverse Male in Moskau und hat versucht, die sowjetische Führung zu einer militärischen Intervention in Polen zu bewegen. Den Sowjets war es aber damals, dieses Eisen, doch zu heiß. Unter anderem deswegen, die polnische Reformbewegung fand nicht hinter geschlossenen Türen statt, sondern vor den Augen der Welt. Also das waren Bilder, die um die Welt gingen. Die Medienberichterstattung hatte das Tor weit zu den westlichen Fernseh- und Radioanstalten geöffnet. Und da jetzt einzuschreiten, das war den Sowjets zu heikel. Außerdem waren sie wirtschaftlich damals schon sehr angespannt. Sie waren kurz zuvor in Afghanistan einmarschiert und der Haushalt war schon völlig überstrapaziert. Also aus verschiedenen Gründen haben die Sowjets gesagt, nein, wir halten uns da zurück. Und die DDR-Führung war davon wenig erbaut, um es mal so lax zu sagen. Und sie haben dann eben darauf zurückgegriffen, wenn wir schon die polnische Reformbewegung in Polen nicht niederschlagen können, dann müssen wir alles daran setzen, dass dieser, wie Sie es nannten, polnische Bacillus nicht in die DDR überspringt. Und sie haben dann eben versucht, alles das, was womöglich an Mut oder an Reformsehnsucht und Reformbewegung entstehen könnte, im Vorfeld schon zu unterbinden.
Da war ja auch die Stasi die dann versucht hat, die solidarischen Sympathisanten in der DDR zu verfolgen. Wie intensiv war die Stasi denn dahinter den Unterstützern oder aber erstmal Sympathisanten der Solidarność hinterher?
Also die Stasi hat sozusagen alle ihre Register gezogen. Sie hat genau beobachtet, wer hatte schon länger Kontakt nach Polen. Wer ist häufig rübergereist, insbesondere da im Sommer 1980. Damals konnte man ja noch reisen. Also die SED-Führung hat erst im Herbst, Winter 1980 die Grenzen geschlossen und die Visafreiheit aufgehoben. Bis dahin war ja ein reger Reiseverkehr möglich und damit natürlich auch direkter Meinungsaustausch. Viele haben zumindest versucht, auch Reformbroschüren von Solidarność in die DDR reinzubringen. So, also diesen Reiseverkehr hat die Stasi sehr stark beobachtet. Sie hat dann versucht, die Leute in der DDR einzugrenzen, wer gehört irgendwelchen Reformgruppen an, hat die Telefone abgehört, hat Wanzen in Wohnungen eingebaut, hat Leute, die eben im Verdacht gerieten, dass sie solche aktive Sympathie für die Solidarność leben, hat die sozusagen aus dem Verkehr gezogen, in Stasi-Haft genommen oder dann eben auch nachher vor ein reguläres Gericht stellen zu lassen und sie zu Gefängnisstrafen zu verurteilen zu lassen. Und davon zeigen wir einige Beispiele auch in unserer Ausstellung, also um zu zeigen, was für eine Breite einmal an Solidaritätsbekundungen in der DDR es gab und wie der Staat, also SED und Stasi, darauf reagiert haben, was mit diesen Leuten dann passiert ist.
Ihre Ausstellung ist ja auch betitelt mit Lernt Polnisch und da beziehen Sie sich auf Graffitis, die genau in diesen Tagen der Entstehung der Solidarność in 1980, 81 in der DDR an Hauswänden oder so Schaufensterscheiben zu finden waren, also auch offensichtlicher Ausdruck einer Opposition in der DDR und als Aufruf gemeint. Was steckte denn noch hinter diesem Spruch und welche weiteren genau solchen öffentlichen Bekundungen nach Polen zu blicken und sich irgendwie vielleicht ein Beispiel an genau dieser Gewerkschaftsbewegung da zu nehmen, gab es denn da in der DDR?
Also jetzt ganz speziell, dieser Spruch Lernt Polnisch war kein Graffiti an der Hauswand, sondern es hat ein junger Mann, Thomas Kretschmer, auf Karten und auf Stoff gedruckt. Er hat damit offen zur Unterstützung der Solidarność-Bewegung aufrufen wollen. Und bedauerlicherweise ist das Ganze aufgeflogen. Man hat das in einem Schrank bei ihm gefunden und er wurde dann, wie das dann so hieß, wegen mehrfacher öffentlicher Herabwürdigung staatlicher Tätigkeit, also ein fürchterliches Konstrukt, wurde er zu über 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Es gibt eine Reihe von Graffiti, die wir in der Ausstellung zeigen. Polen brennt, Berlin pennt, fand ich auch noch so ganz aussagekräftig. Das ist eigentlich ein Stück weit der Unmut, dass in der DDR nichts nicht mehr passiert, während in Polen die Reformbewegung aufbricht und zu konkreten Zielen führt, dass eben in Berlin und in der gesamten DDR eher so der Dornröschenschlaf stattfindet. Es gibt noch ein anderes Beispiel, ein junger Mann, der sich mit einem Plakat auf eine Bank in Altenburg setzte. Und auf diesem Plakat stand unter anderem, es lebe Solidarność, es lebe Lech Wałęsa, also der Führer des Solidarność, der Aufruf unterstützt Solidarność. Und er wurde dann verhaftet, er wurde auch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Und er wurde später in den Westen freigekauft. Und das ist auch ein Stück weit, also irgendwo eine Tragik dieser Biografie auch. Er wollte schon lange in den Westen und er war bereit, ins Gefängnis zu gehen, in der Hoffnung, der Westen würde ihn freikaufen. Und genau das hat er mit seiner Solidaritätsaktion auch erreicht. Dann gibt es noch, das finde ich auch ein absurdes, dramatisches Beispiel. Absurd insofern, weil es zeigt, wie die DDR-Führung wirklich nicht davor zurückscheute, irgendetwas zu konstruieren, was man dann vor Gericht jemandem vorwerfen konnte. Es geht um Roland Braukmann, der, das muss man dazu sagen, der Stasi wegen anderer oppositioneller Tätigkeit schon ein Dorn im Auge war. Er hatte jedenfalls so einen Solidarność-Schriftzug bei sich zu Hause in die Küche gehängt. Da aber seine Küche ja zugänglich war für Besucher, wurde ihm angelastet, dass das eine öffentliche Herabwürdigung der Bündnisbeziehungen der DDR war. Also man hat da etwas konstruiert, um diesen Mann vor Gericht stellen zu können. Und auch er hat eine mehrmonatige Haftstrafe dann erleiden müssen, bevor auch er dann freigekauft wurde. Also Sie sehen, es sind unterschiedliche Arten der Sympathiebekundung oder auch der Solidarisierung mit der polnischen Reformbewegung, die wir antreffen. Es sind manchmal wirklich ganz eher so zarte Erscheinungsformen, die heutzutage in unserer Gesellschaft überhaupt gar keine Aufmerksamkeit erregen würden, die aber damals Anlass genug gewesen sind, für die DDR-Führung solche Leute ausschalten zu wollen und im Zweifelsfall ins Gefängnis zu stecken.
Wenn wir uns die Narration von heute über diese Zeit anschauen, dann ist es ja so, dass da gesagt wird, in Polen wurde mit der Unterzeichnung des Danziger Abkommens das Ende des Kommunismus eingeleitet. Und das eben nicht nur in Polen, das Ende des Kommunismus. Und ja, jetzt trotz der Verfolgung der DDR-Führung und Stasi, die da Oppositionelle und Sympathisanten der Solidarność-Bewegung erfahren haben, was für einen Einfluss hatte denn dennoch die Solidarność auf die politische Lage in der DDR und auf die Opposition? Also was konnte etwas dennoch angestoßen werden?
Ich denke schon, dass es ein ganz starker Impuls gewesen ist. Zwar wurde dann im Dezember 1981 in Polen das Kriegsrecht ausgerufen und die Solidarność selber wurde nicht verboten, aber ihr wurde die Arbeit verboten und sie ist dann in den Untergrund gegangen und hat ja sogar noch Untergrundradiosender betrieben. Also sie ist nach wie vor aktiv geblieben, solange es ging. Ich bin mir sicher, dass diese Hartnäckigkeit, also zum einen der Reformsieg 1980-81, der tatsächlich stattgefunden hat, aber nachher auch die Hartnäckigkeit des Solidarność-Anhänger, weiterhin aktiv zu bleiben, und sei es im Untergrund, dass das eine starke Impulse auch für die DDR-Opposition gegeben hat. Und ich würde das auch bejahen wollen, dass dieser Reformsommer 1980 ein ganz wichtiger Meilenstein ist auf dem Weg zum Ende der kommunistischen Regime. Es ist nicht der einzige und es ist womöglich auch, kann man gar nicht sagen, was ist der entscheidende Schritt gewesen. Das ist ja dann doch eine Ansammlung von Schritten, aber es ist ein ganz, ganz wesentlicher Meilenstein gewesen. Und zwar nicht nur, da müsste man vielleicht auch mal den Blick weiten, es war ein ganz wichtiges Signal in die DDR hinein. Was ist möglich? Was kann man tatsächlich erreichen? Aber das geht noch darüber hinaus. Es ist ein Signal in den gesamten Ostblock und ich denke wirklich ja auch in die ganze Welt. Und das eben auch vor dem Hintergrund, diese Bilder, die um die Welt gingen und diese Begeisterung und diese dieser Enthusiasmus, dieses Engagement von den Solidarność-Streikenden, das hat eine ganz große Wirkung erzielt, die man gar nicht territorial und auch nicht jahreszahlmäßig eingrenzen kann.
Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie das alles, was wir jetzt hier besprochen haben, also das Verhältnis der einerseits DDR-Oppositionellen zur Solidarność, also auch die Hoffnung, die sie da verspürt hatten, aber auch wie die DDR-Führung und die Stasi versucht haben, das zu unterbinden, dass es da zu Sympathien oder vielleicht auch zu Anstößen kommt. Wie findet denn das in der Ausstellung Lernt Polnisch dann einen Ausdruck? Also was kann man, wenn man die Ausstellung besucht, dann ganz genau sich anschauen beispielsweise?
Also wir dokumentieren die verschiedenen Solidaritätsbekundungen, die es in der DDR gegeben hat. Wir zeigen, wie ungeheuer ängstlich und brutal die SED-Führung und die Stasi darauf reagiert haben. Wir zeigen anhand dieser biografischen Beispiele, von denen ich eben einige nannte, was das konkret für das Leben einzelner Menschen in der DDR bedeutete. Wir gehen aber auch darauf ein, wie die Solidarność, nachdem sie in den Untergrund gehen musste, in Polen weiter aktiv war, und schlagen den Bogen dann mit einem Ausblick darauf, dass eben 1989 die alte Solidarność-Idee dann doch gesiegt hat, wie sie sich durchsetzen konnte. Und wir zeigen dies anhand weniger von Schriftdokumenten. Das ist ja oft ein Fehler von Ausstellungen, dass sie gerne die entscheidenden Dokumente zeigen wollen, was aber in einer Ausstellung gar nicht so gut wirkt, sondern wir versuchen das eher über die Bilder zu zeigen. Die Bilder von diesen Graffiti, die Bilder von den Menschenansammlungen in Polen. Und wir hoffen, dass wir über diese Wirkungskraft der Ereignisse, der Erlebnisse und dieser Bilddokumente den Besucher so ansprechen, dass er auch die Botschaft, wenn man es so sagen kann, erkennt, die von damals auch für uns nach heute noch rüberkommt. Nämlich, was Menschen tatsächlich bewirken können, wenn sie Zusammenhalt, wenn sie Mut haben und wenn sie über die Grenzen hinausgehen. Also über nationale wie auch Parteigrenzen. Das ist nämlich auch das, was ich an Solidarność so faszinierend finde. Es war eine sehr breite, sehr lebendige Bewegung, die sich nicht im dogmatischen Klein-Klein erschöpfte, sondern die wirklich durch ihre Grenzüberschreitung in der Lage war, etwas zu bewirken. Es wurde nicht direkt sofort unmittelbar erreicht, aber auf die lange Sicht hin war es sehr erfolgreich. Und das ist diese Lebendigkeit, dieses über enge Grenzen hinausgehende. Das ist das, was mich auch sehr fasziniert an dieser Bewegung.